Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Für die heutige Folge dürfen wir Elena von Metzler bei uns vor Ort hier im Maschinenraum begrüßen. Und ich habe mich ehrlicherweise schon sehr auf das Gespräch gefreut. Ich wollte Elena schon immer mal im Podcast haben. Elena ist Gesellschafterin und Aufsichtsratsmitglied des Bankhauses Metzler. Das Bankhaus ist über 350 Jahre alt und gehört damit zu den ältesten Bankhäusern Deutschlands. Bevor wir jetzt aber in das Interview einsteigen, möchte ich mich noch ganz herzlich bei unserem Sponsor Salesforce bedanken, der diese Folge unterstützt. Jetzt geht es aber direkt los und davor kommt, wie immer, das Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? Der 30-jährige Krieg ist noch nicht einmal 30 Jahre vorbei. Als es einen gewissen Benjamin Metzler, das sechste Kind eines protestantischen Pfarrers aus Sachsen, nach Frankfurt am Main verschlägt. Dort heuert er zunächst in einer Tuchhandlung an, bevor er im Jahr 1674 einen eigenen Handel gründet. Das sind die Ursprünge des Bankhauses von Metzler. Es ist die älteste Privatbank der Republik, die durchgehend im Familienbesitz ist. Zurück zu den Wurzeln und ins 17. Jahrhundert. Das Geschäftsleben in Frankfurt floriert und aus dem Tuch wird zunehmend ein Bankgeschäft. Das Bankhaus Metzler überdauert die Jahrhunderte, übersteht Weltkriege und Wirtschaftskrisen. Ab den 1970er Jahren führt es der Bankier Friedrich von Metzler. Heute ist seine Tochter Elena von Metzler, Vertreterin der 12. Generation, Gesellschafterin und Mitglied im Aufsichtsrat des Bankhauses, das rund 800 Menschen beschäftigt. Wir sprechen heute mit Elena von Metzler darüber, wie es sich anfühlt, eine über 350-jährige Tradition fortzuführen. Und wir klären auf, was mit dem Begriff Metzlern gemeint ist und wer dieses Wort eigentlich erfunden hat. Im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Liebe Elena, herzlich willkommen im Maschinenraum, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Herzlich willkommen auch von mir.
Elena, du bist heute zu Gast im Maschinenraum. Als du angekommen bist, bist du die 12 Treppenstufen runtergegangen. Ich weiß nicht, ob dir eine Espresso-Bar angeboten wurde.
Ja, wurde mir. In der Tat, auf jeden Fall, ja.
Und wenn du den Podcast schon mal reingehört hast, dann weißt du, dass unsere Gäste immer eine Person an der Espresso-Bar treffen und wir sie in eine fiktive Situation entführen, in Anführungszeichen. Stell dir vor, du triffst an der Maschinenraum-Espresso-Bar, jetzt brauchst du viel Vorstellungskraft, Christina Barbara Metzler, deine Vorfahrin, die ab 1757 für 14 Jahre lang das Unternehmen geleitet hat. Stell dir vor, ihr trefft euch hier im Maschinenraum wieder. Worüber würdet ihr sprechen?
Das wäre wirklich ganz toll. Also die Christina Barbara, die beeindruckt mich unglaublich und ist auch ein großes Vorbild für mich, weil eben Christina Barbara damals, sie ist eine Vorfahrin von Benjamin Metzler, dem Gründer, direkte Vorfahrin, und ihr Vater verstarb und kurz danach auch ihr Bruder. Und auf einmal war keiner da, der das Bankgeschäft hätte weiterführen können. Und somit entschied sie kurzerhand, das selbst zu tun und die Geschäfte in die Hand zu nehmen. Und das hat sie wirklich beeindruckend gemacht. Wir wissen das aus der Überlieferung. Und das war damals wirklich nicht üblich. Also an der einen oder anderen Stelle hat vielleicht mal eine Witwe übernommen, aber eben nicht die Schwester. Und sie hat dafür gesorgt, dass es weitergeht. Also sonst wäre damals unsere Geschichte schon vorbei gewesen. Und sie hat sich auch um die Nachfolge gekümmert, weil nämlich ein Neffe von ihr war in Bordeaux. Sie selbst hatte keine Kinder, ihr Bruder hatte auch keine Kinder. Und den holte sie zu sich, weil den hielt sie für sehr fähig. Und bildete ihn aus in Frankfurt. Und das war Friedrich Metzler. Und er war sehr entscheidend für unsere Geschichte, weil er eben zweimal das Bankhaus hat neu erfinden müssen. Und letztendlich auch den Sprung weg von der Tuchhandlung hin zur Bank vollzogen hat. Und also ich hätte 1000 Fragen an Sie. Ich glaube, wir würden uns einen ganzen Abend lang unterhalten. Ich wüsste wahrscheinlich gar nicht, wo ich anfangen sollte, wo ich aufhören sollte. Aber ich glaube, als erstes würde ich ihr sagen, danke, dass sie das gemacht hat, weil ohne sie wären wir heute nicht hier. Ja.
Und hättest du tatsächlich auch 1-2 Fragen, die du mit uns teilen kannst, die du ihr gerne stellen würdest?
Zum Beispiel eine Frage, erstmal, wie hat sie sich vielleicht auch einfach durchgesetzt? Wie hat sie sich, wie erging es ihr dabei? Ich glaube, sie muss schon irgendwie, oder wir denken, sie muss schon irgendwie involviert gewesen sein in die Geschäfte damals, ja, weil sonst hätte sie nicht einfach so übernehmen können. Und ich hätte sie wahrscheinlich gefragt, wie es geschafft hätte, sich da auch durchzusetzen, ja, gegen die, also oder in der Männerwelt.
Meinst du intern innerhalb der Bank oder in der Branche?
In der Branche, also überhaupt. Ja. Da war es ja nicht üblich, dass Frauen so eine Position haben. Und wahrscheinlich würde ich sie wirklich auch zu ihrem Werteverständnis damals auch fragen, weil wir haben ja ganz viel heute übernommen, also in unserem Wertegerüst von der damaligen Zeit oder beziehungsweise was sich über die Zeit im Narrativ gebildet haben, was wir heute eben weiterleben. Und ich würde schon ganz gerne mal so übereinander legen, wie es bei ihr damals war und wie wir es heute sehen und ob es da wirklich diese Überschneidung gibt. Und ja, das fände ich, glaube ich, mal ganz spannend.
Du hast jetzt ja sehr viel schon von der Geschichte gesprochen. Es ist ja, wie wir gehört haben, eine über 350-jährige Tradition. Kannst du dich erinnern, wann dir das eigentlich klar wurde, was da eigentlich für eine Geschichte hinter eurer Familie und hinter eurem Unternehmen steht?
Das ist in der Tat eine gute Frage.
Oder bist du selbstverständlich damit aufgewachsen? Es kann ja auch sein, dass es einfach immer da und präsent war.
Ja, die die Frage, die haben wir uns auch schon mal gestellt. Wann ist uns das eigentlich alles so wirklich bewusst geworden? Ja. Dazu muss man sagen, wir sind in einer Open-House-Kultur groß geworden. Also unseren Eltern war es immer wichtig, viele Leute bei uns einzuladen, weil sie immer gesagt haben, naja, nur wenn man Menschen zusammenbringt, dann entsteht etwas, ja. Und so war es eben, dass viele Geschäftspartner oder Kundinnen und Kunden und Leute aus der Gesellschaft waren immer bei uns zu Hause und mein Bruder und ich flitzten immer in unseren Pyjamas durch die Menge durch. Und so haben wir natürlich schon ganz viel mitgenommen, ja, davon. Und zudem muss man sagen, dass unser Vater auch sehr, sehr viel vom Bankhaus zu Hause erzählt hat, ja, von der Bank, wie wir Geschäfte machen wollen, wie wir die Wirtschaft sehen, wie wir die Themen sehen, wie unsere Philosophie im Bankhaus ist. Und darüber haben wir immer viel geredet. Und gleichzeitig hat unser Vater oder beziehungsweise auch unsere Eltern immer gesagt, ihr müsst eure Berufung finden. Also sie haben nie Druck auf uns ausgeübt. Mhm. Sie haben immer gesagt, ihr müsst euren Interessen nachgehen und ihr seid natürlich nicht gezwungen, in die Bank zu kommen. Ihr müsst das finden, was euch Spaß macht, sonst werdet ihr unglücklich und das ist natürlich langfristig für die Bank unglücklich. Also damit möchte ich sagen, dass wir auf der einen Seite sehr nah an der Bank dran waren, aber irgendwie auch nie den Druck gespürt haben, ja.
Und auch räumlich nah dran? Also wohnt, habt ihr da direkt gewohnt oder sind das schon zwei verschiedene Häuser?
Das sind schon zwei verschiedene Häuser. Aber mein Vater hat tatsächlich noch in der Bank gewohnt und ist dort groß geworden, ist dann immer nach der Schule runter in die Bank. Also sie haben oben drüber gewohnt und unten waren die Büroräume. Und er ist dann immer durch die Büroräume geflitzt und hat sich mit den Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Und unsere Großmutter hat noch lange Zeit dort in der Wohnung gewohnt und als Kinder sind wir eben auch, also am Wochenende sind wir dann eben immer die Großmutter besuchen gegangen und ja, und eigentlich war für mich am Anfang die Bank die Großmutter, weil es immer hieß, ja komm, wir gehen jetzt die Großmutter besuchen und dann sind wir in die Bank gegangen, ja.
Jetzt seid ihr über 350 Jahre alt, das Bankhaus, das älteste Bankhaus Deutschlands. Das ist ganz eng verbunden mit eurer Familie. Gibt es irgendwelche Rituale aus der Vergangenheit, die ihr heute noch lebt? Wo du weißt, okay, das haben schon eure Urgroßeltern so gemacht.
Bestimmte Rituale jetzt vielleicht nicht so. Ich würde das mehr auf das ganze Wertegerüst, abstellen. Also uns war schon immer viel daran gelegen, dieses Wertegerüst aufrechtzuhalten. Wir können das auch mal nennen, also die Werte, auf die wir uns beziehen, sind die Unabhängigkeit, die Menschlichkeit und Unternehmergeist. Diese Werte haben sich über diese 350 Jahre gebildet, ne? Und irgendwann haben wir dann mal gesagt, okay, wir müssen die auch mal runterschreiben. Ja, das ging uns dann auch sehr leicht. Also damals waren wir zwar nicht dabei, weil es schon ein bisschen länger her ist, aber das ging, muss denen damals sehr leicht von der Hand gegangen sein, weil es eben die Unabhängigkeit ist, die Menschlichkeit und Unternehmergeist. Und in diesen Sphären bewegen wir uns. Mhm. Und das, da gehört eben auch viel, nicht nur, dass wir uns mit der Bank beschäftigen, sondern für unsere Eltern oder auch für unsere Vorfahren war es auch immer sehr wichtig, dass wir uns gesellschaftlich engagieren, ja. Und das gesellschaftliche Engagement spielt eben auch eine große Rolle. Und somit kann man fast sagen, um jetzt nochmal zur Frage zurückzukommen, Rituale sind schon auch, dass wir alle uns gesellschaftlich engagieren, dass wir da eben uns einsetzen wollen und das immer im Einklang mit dem Bankhaus.
Du hast in Frankfurt studiert, danach in Barcelona, hast nicht nur in Banken Praktika gemacht, sondern warst auch bei Neste, glaube ich. Das heißt, du hast dir viele Impulse gegeben, um für dich herauszufinden, ob die Bank auch deine Berufung ist. Wann hast du denn gemerkt, dass du das machen möchtest?
Das war ein Prozess. Ehrlicherweise, am Anfang dachte ich, dass die Bankenbranche nichts für mich ist, also dass es nicht meinen Interessen liegt. Und
wieso?
Ach, weil ich habe immer gedacht, ach ja, da geht's viel um Zahlen, da sitzt man in Räumen und muss die ganze Zeit Sachen analysieren. Habe ich gedacht, das hört sich jetzt nicht so attraktiv an.
Aber und wie ist es stattdessen? Also das kann man ja auch denken, ehrlich gesagt.
Und so ist es eben überhaupt nicht. Aber okay, das habe ich halt erst gespürt, also erst gemerkt, als ich wirklich mal bei uns gearbeitet habe. Es geht eben ganz viel um Menschen und um menschliche Beziehungen, ja, die wir aufbauen können, die wir pflegen können und mit denen wir, also mit Menschen, mit denen wir uns eben, ja, besonders diese langfristigen Beziehungen, die wir eingehen dürfen, ja. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Reiz.
Und da hast du dann gemerkt, das ist das eigentlich, was dir liegt oder wo du Lust drauf hast? Oder was war so der Tipping Point?
Also das habe ich dann erst später gemerkt, als ich wirklich mal bei uns ein Trainee-Programm gemacht habe. Aber ich musste erstmal noch was ganz anderes für mich klären, nämlich wir sind diese Open-House-Kultur aufgewachsen. Und da entstand für mich so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, ja, weil das ist ja toll, was die Eltern machen, ja, und unser Vater und unsere Mutter sind so engagiert und da habe ich immer gedacht, oh Gott, ja, das müssen wir mal irgendwann weitermachen, ja, weil denen das halt so wichtig ist, ja. Und gleichzeitig wurde es natürlich mir gesagt, aber ihr müsst das machen, was euch Spaß macht, ja. Und ich musste für mich erstmal klären, okay, mache ich das jetzt, weil ich dieses Verantwortungsbewusstsein in mir habe oder weil es mir halt wirklich Spaß macht. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, also irgendwie habe ich mir nicht so wirklich vorstellen können, dass es das Spaß macht. Und deswegen habe ich gedacht, ich löse den Konflikt so für mich, dass ich erstmal was komplett anderes mache. Also erstmal mir anschaue, was gibt es denn da draußen noch, ja. Und so habe ich eben verschiedene Praktikas gemacht und war ja dann auch erstmal eine Zeit lang in der Industrie unterwegs. Und irgendwann dann habe ich gesagt, so, und jetzt musst du es dir aber angucken, weil sonst bleibst du in der Industrie. Ja? Und dann habe ich gesagt, dieses Trainee-Programm gemacht. Und da ist was ganz Besonderes für mich passiert, weil unser Vater hat ja viel erzählt zu Hause, wie wir die Dinge sehen, wie wir Geschäfte machen wollen, wie wir unseren moralischen Kodex. Und dann habe ich bei uns im Bankhaus dieses Trainee-Programm gemacht. Und dann haben auf einmal die Kollegen mir genau das Gleiche erzählt. Ja. Und dann habe ich gesagt, also das hat doch ganz besonderen Reiz, in der Umgebung also arbeiten zu können mit dem Wertesystem, mit dem ich mich zu 100% identifiziere und dann gleichzeitig in diesem Umfeld auch noch gestalten zu können. Also das war, glaube ich, genau der Reiz, der es am Ende ausgemacht hat. Und dann musste ich natürlich Bei uns ist auch ganz klar, also nur weil ich mich jetzt dafür entscheide, ich möchte hier mitwirken, kann ich jetzt nicht einfach hier mitwirken, sondern ich muss natürlich auch dem Unternehmen Mehrwert bringen, ja. Und dann musste ich eben eine Rolle finden, oder galt es eben, diese Rolle zu finden. Und da ich unglaubliche Freude habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, bin ich dann bei uns auch tatsächlich im Private Banking gelandet und habe das dann eben lange gemacht, habe eben unsere Kundenbeziehungen gepflegt, bin mit unseren Kundenbetreuer aus in den Geschäftsstellen unterwegs gewesen und jetzt bin ich im Aufsichtsrat, genau.
Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, wie das genau konkret funktioniert, Private Banking? Also angenommen, ich möchte Kundin von euch werden, ich komme mit meinem Vermögen und also wie würdest du die Beziehung zu mir aufbauen? Wie würden wir miteinander arbeiten? Wie läuft das ab?
Also erstmal müssen wir uns kennenlernen. Wir lernen uns kennen.
Ihr seid auf dem besten Weg, ihr beiden.
Ja, genau. Ja, und wir sagen immer, das ist ganz wichtig.
Ich muss am Vermögen arbeiten.
Ja, genau. Aber wir sagen immer, das ist ganz wichtig, dieses Kennenlernen, ja, weil woran messen wir unseren Erfolg? An langfristigen Kundenbeziehungen, ja. Und wir möchten, dass der Kunde sich also erstmal das Vertrauen aufbaut zu uns und dann auch lange bei uns ist, ja. Und deswegen muss er sich ja auch für uns entscheiden, ja. Und da legen wir viel Wert drauf, dass man sich kennenlernt und dass genau, und ja, dann, also im Private Banking, wir haben ja mehrere Geschäftsbereiche, ich bleibe jetzt noch beim Private Banking, wenn man da Kunde werden möchte, dann lernt man sich erstmal kennen und dann finden viele Gespräche statt, ja, also vor allem auch zur Risikoneigung, ja, also wie viel bin ich bereit auszuhalten im Portfolio, ja, weil der schlimmste Fehler, der uns auch passieren könnte, ist, wenn jemand die Nerven verliert und vielleicht mal und nicht mehr an den Aktienmärkten, also quasi angenommen, es geht einmal runter und dann verliert man die Nerven und möchte raus aus dem Markt. Und das wäre der schlimmste anzunehmende Fehler für uns, weil man läuft dem Markt natürlich immer hinterher. Und deswegen nehmen wir uns auch in der Phase ganz viel Zeit, diese Risikoneigung herauszufinden und dann nach vielen Gesprächen kommt es dann irgendwann dazu, dass man sich eben für uns entscheidet. Und wir machen Vermögensverwaltung. Also da muss man immer so ein bisschen unterscheiden noch zwischen Vermögensverwaltung und Beratung. Also die klassische Beratung, da hat der Kunde das letzte Wort. Also wenn man dann irgendwie in eine Aktie investiert oder in eine Anleihe investiert, dann ruft man nochmal erstmal den Kunden an und sagt, okay, bist du damit einverstanden? Und wir sind eben reine Vermögensverwalter. Also wir kümmern uns dann wirklich um das Vermögen. Zwar gibt der Kunde die Risikoneigung vor, aber wir
können selbst entscheiden.
Ah, okay, ihr sprecht euch da nicht mehr ab.
Genau.
Das heißt tatsächlich, ja, verstehe.
Wir machen die, genau.
Vertrauens.
Genau, Vertrauen. Ja, Vertrauen. Das ist das große Stichwort. Es geht hier um Vertrauen.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast erzählt, durch diese ganze Open-House-Kultur war dir auch sehr bewusst, was deine Eltern machen, wie wichtig ihnen das ist und so. Und du trägst diesen Namen, der ja bekannt ist in Frankfurt und darüber hinaus. Inwiefern war das vielleicht auch manchmal eine Bürde? Oder inwiefern hattest du das Gefühl, ja, du kriegst da vielleicht auch fast wie so ein Etikett? Oder wie hast du das empfunden? Oder empfindest du es auch bis heute?
An der Stelle ist mir, glaube ich, einmal wichtig zu sagen, dass wir einen unglaublichen Respekt haben vor unseren Vorfahren, was die über diese 350 Jahre gemacht haben, dass wir natürlich diese Aufgabe auch mit großer Demut angehen. Und wir wissen, das ist eine große Aufgabe, aber gleichzeitig sind wir auch dankbar für all das, was wir eben haben oder sind dankbar auch für die Aufgabe, die wir haben, ja, weil sie gibt uns einen Sinn im Leben und wir können gestalten und deswegen würde ich schon sagen, es ist eine Aufgabe, aber es ist keine Bürde.
Und wolltest du mal ausbrechen? Also es gibt ja so eine Zeit im Leben, weiß ich nicht, mit 14, 15, 16, wo man vielleicht auch andere Pläne hat. Gab es sowas mal, dass du dachtest, ich würde damit vielleicht auch einfach nichts zu tun haben?
Also dass ich es komplett abgelehnt habe, nein, das gab es nicht. Ich glaube, dazu waren auch einfach unsere Eltern oder auch die Erziehung, das war einfach toll, weil sie uns nie halt Druck ausgeübt haben auf uns. Ja, sie haben wirklich, also mein Vater hat hat mich so unterstützt, wenn ich irgendwie Interessen hatte, die ich verfolgen wollte, ja, oder als es dann darum ging, okay, ich möchte Fuß in der Industrie fassen, er hat das so unterstützt, ja, und war so ein unglaublicher Wegbegleiter dabei, dass ich eigentlich nie das Gefühl hatte, ich müsste da irgendwie ausbrechen oder...
Ja.
Und ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig, einfach mal so für sich, ja, dass, also, was man vielleicht auch mal an seine Kinder weitergeben möchte, ja, dass dieses drucklose, also auf eine sehr geschickte Art und Weise Lust auf die Bank machen, ja, also dafür Interesse schaffen, aber gleichzeitig nicht zu sagen, du musst oder uns das Gefühl zu geben.
Wir unterbrechen ganz kurz das spannende Gespräch mit Elena, denn ich möchte euch unseren Werbepartner Salesforce vorstellen. Stellt euch mal vor, es gäbe unendlich viele helfende Hände in eurem Unternehmen, rund um die Uhr, ohne Pause. Klingt utopisch, ist es aber nicht. Mit Agentforce können Unternehmen KI-Agenten einsetzen, die wirklich Hand in Hand mit Menschen zusammenarbeiten. Die KI-Agenten unterstützen eure Kundinnen rund um die Uhr, übernehmen einfache Anliegen eigenständig und geben komplexere Fälle reibungslos an eure Teams weiter. Mehr dazu unter www.salesforce.com. Agentforce, KI, wie sie sein sollte. Und jetzt zurück ins Gespräch mit Elena und zurück in den Maschinenraum. Jetzt bist du aktiv dabei und ihr hattet jetzt letztens euer Jubiläum. Das Motto war, glaube ich, Ausrichtung auf Zukunft.
Ausrichtung Zukunft,
Ausrichtung
genau.
Zukunft. Hat sich irgendwas bei dir verändert in deinem eigenen Selbstbild, als du von dem Familienmitglied in die Mitverantwortung dann gegangen bist?
Es wird einem nochmal bewusster, die Aufgabe.
Mhm.
Und es ist auch eine persönliche Entwicklung. Mein Bruder und ich haben witzigerweise oder interessanterweise, das haben wir gar nicht so abgesprochen, relativ gleichzeitig angefangen im Bankhaus. Er 2014, ich 2015.
Mhm.
Und wir haben eben jetzt nicht als Geschäftsführer angefangen oder so, sondern einfach ganz normaler Job bei uns,
mhm,
ja, und ich als Trainee-Programm, Franz im Asset Management. Und so konnten wir ganz auf eine schöne und gute Art und Weise langsam in die Verantwortung reinwachsen. Und ich glaube, der Weg war gut für uns, weil man natürlich sich, man konnte sich, man konnte lernen, was ich damals total zu schätzen gewusst habe, war auch, wie die Kolleginnen und Kollegen uns aufgenommen haben. Also man hat richtig gespürt, die haben sich gefreut, dass wir kommen. Ja, die haben gesagt, es geht weiter. Für die war das ein gutes Signal. Und sie haben auch gleichzeitig sich unglaublich viel Zeit genommen, uns weiterzuentwickeln, ne? Also wenn es dann darum ging, wir gehen zum Kunden, dann wurden wir gut vorbereitet, ja. Also dieses Engagement der Kolleginnen und Kollegen, das habe ich total wertgeschätzt. Und so konnte man sehr gut in die Aufgabe reinwachsen. Aber natürlich ist es heute eine ganz andere Aufgabe, die aber auch viel Freude macht, ja, weil man natürlich jetzt so richtig gestalten kann und in der Verantwortung steht. Und das ist schön. Natürlich mit so einem tollen Team, ja. Wir haben ja 800 Kolleginnen und Kollegen, die uns da tagtäglich unterstützen. Ja, der Blickwinkel verändert sich, aber ich glaube, das hat auch viel mit dem Älterwerden zu tun, glaube ich.
Ausrichtung Zukunft war ja das Motto. Jetzt habt ihr ja fast auch Jubiläum. 10 Jahre bist du dann operativ mit dabei.
Ja.
Ne? Wie viel Zukunft steckt schon in der Bank jetzt drin, seitdem ihr mit dabei seid?
Oh, da ja. Also
was habt ihr gemacht? Was habt ihr vor?
Ja, dazu hole ich vielleicht noch mal ein bisschen aus.
Mhm.
Dann gucken wir noch mal so in die Vergangenheit. Was ist vielleicht was ist wichtig? Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, unsere Werte. Und ein Wert, der uns sehr am Herzen liegt, ist die Unabhängigkeit. Nur weil wir heute unabhängig sind, können wir so agieren, wie wir es tun. Wir müssen keine externen Anteilseigner bedienen, irgendwelche Interessen, sondern wir handeln eben für die Bank und somit können wir unsere Kunden nach bestem Wissen und Gewissen betreuen. Und es geht immer, diese Unabhängigkeit zu wahren, ja.
Mhm.
Und jetzt haben uns unsere Vorfahren so ein paar Grundregeln mit auf den Weg gegeben, um diese Unabhängigkeit zu wahren. Und eine davon ist der kleine Gesellschafterkreis. Wir sind ja heute nur 3 Gesellschafter, also Das ist eben wichtig für uns, damit wir uns schnell abstimmen können. Ja, also nur diejenigen.
Müssen es auch immer drei sein oder eine ungerade Zahl?
Nein,
oder?
Aber klein. Mhm. Also es sollen nur diejenigen, die Anteile erben bzw. halten, die auch wirklich mit der Bank verbunden sind. Mhm.
Und der dritte ist euer Cousin,
genau,
richtig?
Der ja. Leonard, ja. Genau, der sitzt im Aufsichtsrat mhm. auch. Und auch auf jeden Fall diejenigen, die die Aufgabe annehmen, sollen auch die, wenn sie die Verantwortung übernehmen wollen, sollen sie auch die Verantwortung tragen können. Und das können sie mhm. natürlich besser, wenn sie die Anteile haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist unsere langfristige Strategie. Wir haben gesagt, okay, als Privatbank müssen wir irgendwo unsere Nische finden, ja, neben den Universalbanken, neben den Sparkassen und Volksbanken. Und dazu bedarf es einer langfristigen Strategie. Wir müssen uns immer die Frage stellen, okay, wo haben wir wirklich einen Wettbewerbsvorteil, mhm. Den wir nutzen können? Und da geht viel darauf zurück, dass eben nicht alleine Größe eine Rolle spielen darf, ne? Das ist nicht unser Wettbewerbsvorteil, sondern es geht immer um die individuelle Finanzdienstleistung. Und der dritte Punkt ist, dass wir uns natürlich immer mehr mit der Zukunft beschäftigt haben als mit der Vergangenheit. Weil sonst wären wir heute keine 350 Jahre geworden, ja. Und somit liegt es per Definition eigentlich in unserer DNA, dass wir eigentlich andauernd an Zukunftsthemen dran mhm. sind und uns mit denen auch beschäftigen müssen. Da ist auch, seitdem wir dabei sind, und da möchte ich eben auch sehr nochmal auf den zweiten Wert eingehen, den wir, der uns sehr wichtig ist, ist der Unternehmergeist, sind wir eben auch sehr unseren Kolleginnen und Kollegen dankbar, weil die sich natürlich da draußen immer mit den Trends beschäftigen und immer die Überlegungen auch mit einbringen, welcher Trend passt denn jetzt wirklich zu uns? Welcher Trend passt in unsere langfristige Strategie? Und welcher Trend ist keiner, den wir jetzt als Privatbank verfolgen müssen? Ne? Und
Hast du da Beispiele vielleicht auch? Also was ist ein Trend, wo ihr sagt, na, den lassen wir jetzt mal aus?
Also ja, oder konzentrieren wir uns auf die Trends, die, wo wir sagen, da haben wir auf jeden Fall einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Mhm. Ne? Also wo das Thema Größe ist halt eine ganze, wo nur nicht allein die Größe eine Rolle spielt, mhm. ne? Gerade was Skaleneffekte angeht. Und da haben wir drei Trends, auf die ich kurz eingehen kann. Das ist einmal auf jeden Fall das Thema Nachhaltigkeit, also mhm. nachhaltiges Investieren. Der zweite Trend ist der demografische Wandel, ne? Also wir wissen alle, dass heute die umlagefinanzierte Altersvorsorge an ihre Grenzen kommt. Mhm. Ja, da muss es eben, bedarf es alternative Lösungen. Und diese alternative Lösung haben wir mit einem Pensionsfonds. Mit diesem Pensionsfonds bieten wir eben Arbeitgebern die Möglichkeit an, ihren Arbeitnehmern eben neben der gesetzlichen mhm. Rente auch betrieblich fürs Alter vorzusorgen. Und das dritte Thema ist ganz klar die Digitalisierung bei uns in der Bank. Und da haben wir natürlich gerade zwei Themen, die auf der Hand liegen. Das ist die künstliche Intelligenz und die Blockchain. Mhm.
Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir in die USA gucken, sehen wir da gerade einen ganz schönen Backlash. Erste Frage, schwappt das rüber? Also merkt ihr vielleicht auch schon von Kundenseite, es gibt weniger Interesse? Und haltet ihr fest an dem Thema oder nicht?
Da muss man nochmal unterscheiden zwischen privaten Kunden und institutionellen Kunden. Mhm. Der Privatkunde kann natürlich ganz frei entscheiden, ob er in Nachhaltigkeit investieren möchte oder nicht. Und bei den institutionellen Kunden ist es ja teilweise von der Regulatorik auch vorgegeben. Ja. Ne? Das ist ja, das ist ja schon so. Das sind auch so Phasen. Mal spielt Nachhaltigkeit bei den privaten Kunden mehr eine Rolle, mal weniger. Mhm. Das ist, kommt mit der Zeit. Aber gerade im institutionellen Bereich, da sind wir auch schon relativ lang unterwegs. Nämlich vor 25 Jahren kam schon eine Kundengruppe auf und zu und wollte das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Das waren nämlich die Kirchen. Mhm. Und damals hat man das noch sehr rudimentär eigentlich gemacht. Also man hat einfach gesagt, okay, wenn man hat einfach einen gewissen Bereich ausgeschlossen aus der Anlagestrategie, ja, wo man sagt, okay, der ist jetzt nicht so nachhaltig, hat sich aber nie wirklich mit dem, also damit beschäftigt, was das für einen Einfluss aufs Portfolio hat, ja. Und gerade im Portfolio-Management geht es ja immer darum, Risiko zu reduzieren, ja. Und Risiko reduziere ich durch Diversifikation, also durch eine breite Streuung in verschiedene Branchen. Und da hat man sich jetzt, also konnten wir uns eben sehr gut weiterentwickeln in den letzten 25 Jahren, weil wir natürlich jetzt Tools entwickelt haben, wie man genau dieses Risiko kalkulieren kann, ja. Und was passiert eigentlich, wenn ich eine Branche ausschließe aus meinem Portfolio? Was macht das mit meinem Risiko-Return-Profil, ja? Mhm. Und das kann man jetzt viel, viel besser analysieren. Ja, so entwickeln wir uns da auch immer weiter.
Und auch das ist ja eine Entwicklung unterworfen, ne? Also wenn wir uns zum Beispiel genau sowas angucken wie Rüstungsaktien, also genau das ist lange ausgeschlossen worden von vielen und jetzt gibt es seit dem Krieg in der Ukraine da vielleicht auch nochmal eine andere Sicht drauf, oder?
Die gibt's definitiv. Also ja. So sind das eben diese Wellen, die immer mitschwingen. Mal war das, also war Rüstung absolut kein Thema. Jetzt ist Rüstung natürlich also schon wieder ein Thema und so verändert sich das immer. Aber da muss man natürlich immer anpassungsfähig sein, ja.
Wenn man jetzt über die Investitionsfelder nachdenkt, wenn es jetzt da rein, dann kann ich mir vorstellen, dass man seinen Fokus agil auch verändern kann, weil man dann einfach sagt, okay, das ist jetzt ein spannendes Feld. Wir allokieren jetzt dort auch mehr Vermögen von unseren Kunden, weil die das auch wollen und weil das auch irgendwie finanziell Sinn macht. Bei anderen Themen, wie zum Beispiel der Digitalisierung, wenn man das jetzt auf das eigene Unternehmen bezieht, wie spielt das für euch eine Rolle? Du hast gerade gesagt, das ist auch einer der Trends. Versteht ihr das als Digitalisierung im Sinne, dass Prozesse bei euch intern vereinfacht werden? Oder bedeutet das die Digitalisierung der Kundenschnittstelle, die dann in Konkurrenz zu dem Faktor Mensch quasi steht und der Nähe? Ich kann mir vorstellen, dass da, wenn das Zweite der Fall ist, dass da auch so ein bisschen vielleicht, dass man da nicht so agil ist, weil man so stark dran glaubt, dass man so nah am Menschen sein möchte und dann Digitalisierung der Kundenschnittstelle auf den ersten Blick erstmal weniger wertig klingt.
Also Digitalisierung geht in alle Richtungen, ja. Und aber das ist ein interessanter Punkt. Natürlich müssen wir gut sein im Frontend zum Kunden. Mhm. Digitalisierung, das wird ja auch gewünscht, ne? Also es muss convenient für den Kunden sein. Aber das schließt nicht aus, dass der persönliche Kontakt trotzdem weiterhin besteht. Ja, es fährt so zweigleisig, ja. Und das merken wir eben auch ganz doll, auch gerade bei einer NowGen. Also NowGen, sage ich immer, diejenige Generation, die jetzt in der Verantwortung steht, da merken wir ganz doll, dass man auf der einen Seite möchte, natürlich man möchte sein Portfolio auf dem Handy sehen, man möchte sich das angucken können, aber auf der anderen Seite sucht auch eine NowGen total das persönliche Gespräch und zu dem Zweck haben wir jetzt auch eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, unsere Metzler Spots, die richtet sich eben an junge Unternehmerinnen und Unternehmer und auch Gründer und da merken wir immer wieder, also das ist so eine Mischung aus Netzwerken und Thema, deswegen heißt das Ganze auch Metzler Spots, weil Metzler Spot einmal der Ort, wo man sich trifft und Netzwerk, das findet dann auch wieder bei uns im Elternhaus statt, so ganz nach der Tradition und auf der anderen Seite merke ich aber auch immer wieder, dass die jetzige Generation so sehr im Alltagsleben involviert ist, dass man gar nicht die Zeit hat, sich mit den großen Herausforderungen da draußen zu beschäftigen, die uns ja aber alle betreffen. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das irgendwie vereinen, dieses Netzwerken und immer mit einem Thema, was unsere Generation auf jeden Fall begleiten wird über die nächsten Jahre. Und dieses Jahr machen wir zum Beispiel das Thema Weltall, also die Zukunft der Erde liegt in den Sternen. Und was uns da eben unsere Gäste immer wieder spiegeln ist, wie wichtig dieser Austausch ist, ja, dieser persönliche Kontakt, dieses Miteinander reden, ja. Und ich glaube, das wird nicht weggehen, aber gleichwohl müssen wir uns, also wir müssen natürlich in den digitalen Medien, müssen wir state of the art sein, auf jeden Fall.
Aber ist das ein Stretch für euch, diese Digitalisierung der Kundenschnittstelle, also so vom Mindset in der Organisation, dass man sagt, okay, keine Ahnung, jetzt brauchen wir eine App. Und das muss instant sein und wir bieten vielleicht ein Produkt an, was in die Richtung Robo-Advising geht. Oder ist das so, lass uns das alles mal ausprobieren?
Nein.
Oder machen wir auf gar keinen Fall, weil unsere Stärke woanders ist?
Also es ist total spannend, was da draußen passiert mit den Robo-Advisern, mit den Fintechs. Ja, und das haben wir total auf dem Schirm. Ja, und und gucken uns das total an, weil wir das natürlich selbst total spannend wollen finden. Aber da gehe ich nochmal zurück auf unsere langfristige Strategie, auf unsere Nische. Wir beschäftigen uns eben mit der Vermögensverwaltung. Wir sind aktive Manager und dann ist das natürlich nicht also Teil unserer Strategie. Also es ist sehr, sehr spannend und wir beobachten das. Aber das eine muss das andere ja auch gar nicht ausschließen, sondern es ergänzt sich viel mehr. Ne? Also gerade eine Nowgen, die für die ist es auch total spannend, robotweiß. Aber trotzdem haben sie von dann und dann mal auch gerne uns am Tisch sitzen, die mit ihnen noch reden,
Euch am Tisch sitzen ist ein gutes Stichwort. Wir müssen nämlich jetzt wirklich noch aufklären, was Metzlern ist.
Ach so, ja, das. Ich wollte schon zum Ende kommen.
Nein, um Gottes Willen, das haben wir versprochen in unserem Einspieler, dass wir das Verb Metzlern einfach nochmal erklären. Das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Das könntest du erklären, bitte.
Ja, sehr gerne. Also Metzlern, da muss ich jetzt nochmal in die Vergangenheit gucken, nämlich zu Emma Metzler. Emma Metzler hat einen Salon geführt, nämlich um 1800, 1900, so in der Zeit, also zu Bismarcks Zeiten. Und Emma Metzler hat diesen Salon sehr erfolgreich geführt. Das war so ein politischer Salon, da kam eben Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft und unter anderem auch Otto von Bismarck. Und der hat, so in der Überlieferung wissen wir halt, dass seine Zeit in Frankfurt hat ihn unglaublich, also er schreibt, dass diese Zeit ihm sehr viel Freude bereitet hat in seiner politischen Karriere. Und wir gehen davon aus, auch unter anderem wegen dem Salon von der Emma Metzler, weil er damals wirklich den Begriff Metzlern geprägt hat. Er hat eben dieses schöne Zusammenkommen in Emmas Salon als Netzwerken Metzlern getauft.
Ja, spannend. Da schließt direkt eine weitere Frage, die ich noch habe, an. Und zwar, wir haben ja ganz am Anfang über Christina Barbara Metzler gesprochen. Jetzt erzählst du von Emma Metzler. Was mich interessiert ist, wie das weiterging mit den Frauen nach dieser ersten an der Spitze der Bank. Also welche Rollen haben dann wirklich über die Jahrhunderte, die Generationen, die Frauen im Bankhaus gespielt? Also wenn Emma Metzler diesen Salon hatte, ja schon auch offensichtlich eine aktive, oder?
Genau, also die Frauen haben immer bei uns eine Rolle gespielt, allein durch Emma Metzler, die den Salon geführt hat, ne? Christina Barbara, das ist uns auch also schon immer wichtig gewesen, so wie eben die Rollen gefunden wurden, ne?
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage, bevor wir zum Ende kommen. Du hattest anfangs gesagt, dass du gar nicht so sicher warst, ob Banking so deine Berufung ist. Jetzt hast du ein bisschen erzählt, wie das bei euch klappt und wie wichtig der Faktor Mensch auch dabei spielt. Was macht dir persönlich so richtig Hoffnung und Lust auf die Zukunft, wenn es um das Banking geht?
Was mich sehr am Banking reizt, ist, dass wir uns mit so vielen unterschiedlichen Themen beschäftigen. Ja, wir müssen einfach alle Themen im Blick haben, die wirtschaftliche Lage, alle Themen drumherum. Und das ist, man ist einfach sehr mit den Themen da draußen beschäftigt. Und wenn ich das jetzt noch mit der Komponente Mensch verbinden kann, ja, dann ist es natürlich eine sehr erfüllende Aufgabe und macht mir große Freude, wenn ich darüber nachdenke.
Das ist ein super Schlusssatz gesagt für unser Gespräch. Wir haben am Ende noch immer drei Fragen an unsere Gäste. Die erste Frage ist, Elena, jetzt weiß ich gar nicht, ob du dazu Zeit hast, Bücher zu lesen, wenn du so busy bist mit den Themen beim Banking. Aber gibt es ein Buch, das du gelesen hast, wo du sagst, das war wirklich, es hat mich wirklich inspiriert und das würdest du anderen auch empfehlen zu lesen?
Ich hatte tatsächlich vor kurzem echt Zeit, ein Buch zu lesen. Das habe ich auch gemacht und es war so schön. Robert Seethaler, Das Café ohne Namen. Und das spielt in Wien, 70er, 80er Jahre und man merkt so, es ist eben die Nachkriegszeit, alles ist im Aufbruch, es gibt vieles Neues, aber teilweise ist es nicht einfach für die Menschen und alle wurschteln sich irgendwie so durch, gerade in dieser Zeit. Und der Protagonist aus dem Buch, der Robert Simon, auch ein Charakter, der sich eigentlich nur von Hilfsjob zu Hilfsjob irgendwie versucht, über Wasser zu halten, macht ein Café auf in einem Viertel, wo eben auch viele Personen sind, die sich auch irgendwie so durchwurschteln durchs Leben, ja. Und dieses Café wird zentraler Punkt in diesem Viertel und die Menschen kommen dahin und lassen ihre Geschichten dort. Und da geht's eben um ganz viele Schicksale, über überraschendes Glück, über Hoffnung, über Sehnsucht. Und jede Geschichte war irgendwie für sich so berührend, dass man sich wirklich wieder voll auf das Wesentliche konzentriert hat. Und das war sehr schön zu lesen. Das kann ich nur empfehlen. Robert Seethaler.
Klingt gut.
Vielen Dank. Wir nehmen es auf in unserem Buchclub gegründet, ja, wo all diese Empfehlungen reinkommen und auch in den Shownotes verlinkt sind. Und wir haben auch ein Buch für dich, und zwar 22 Bahnen von Caroline Wahl. Und das war eine Empfehlung von dem Gast im Podcast, der vor dir dran war, nämlich die liebe Anna Weber von Baby One. Und in ihrem Namen darf ich dir das Buch übergeben, ohne dass sie wusste, dass es für dich sein wird. Aber das war ihre Buchempfehlung.
Oh, das ist ja toll. Vielen, vielen Dank.
Och, das ich hoffe, du findest Zeit, es zu lesen.
Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank.
Ich habe es auch gelesen. Ich kann es auch nur empfehlen. Jetzt komme ich mit der nächsten Frage. Und gibt es irgendwas, was du im Leben unbedingt gerne nochmal ausprobieren möchtest? Vielleicht jenseits von Banking. Irgendwas ist, was du sagst, das ist so ein Traum, das möchtest du irgendwann mal machen.
Oh, da gibt es ganz viele Sachen.
Dann.
Oh, es gibt irgendwie so viel und vieles macht mich neugierig. Aber etwas Konkretes, was ich, also jetzt gleich oder kann ich das auch ein bisschen planen? Oder?
Du darfst das auch planen. Du kannst doch sagen, irgendwann mit 60, also ganz viele willst du.
Ja, also ich würde irgendwie gern nochmal wirklich Klavier lernen oder mich noch mehr mit Lektüren auseinandersetzen, weil irgendwie fand ich, war das in der Schulzeit, war das immer so kurz, so im Deutschunterricht hat man immer diese Buchbesprechungen gemacht, ja, und aber irgendwie in der Schule war man da ja nicht so wirklich offen dafür, aber Literatur finde ich unglaublich spannend, ja, und würde mich, glaube ich, reizen, noch mal in diese ganzen, in Faust einzutauchen oder also Das wären doch schon so mal Themen, die ich gerne machen würde. Und ich würde gerne nach Südamerika reisen. Das würde ich auch noch gerne machen. Ja.
Beides ganz schöne Vorhaben. Wenn wir irgendwann mal einen Lesezirkel aufmachen im Maschinenraum, dann weiß ich, wer den leiten kann.
Okay. Oder erstmal sich damit beschäftigen, das würde sich auch rein.
Kommen wir zur letzten Frage. Die stellen wir jedem Gast so. Welches Kapitel Familiengeschichte, Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Unser Vater hat immer gesagt, die Bank ist ein Geschenk auf Zeit. Ihr müsst sie weiterentwickeln und an die nächste Generation übergeben. Und ich würde die Bank gerne an die nächste Generation übergeben wollen.
Super.
Und die dürfen auch ganz frei entscheiden, ob sie dazu Lust haben oder nicht. Müssen auch ihre Berufung finden.
Super, vielen, vielen Dank, liebe Elena, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank euch. Es war ein sehr schönes Gespräch, hat große Freude gemacht.
Bevor ihr jetzt aber abschaltet, möchte ich euch nochmal die spannende Lösung unseres Partners Salesforce vorstellen. In einer Welt, in der Effizienz und Kundenzentrierung über Erfolg entscheiden, stellt sich eine entscheidende Frage. Was wäre, wenn eure Organisation Aufgaben nicht nur viel schneller, sondern auch intelligenter erledigen könnte? Und hier kommt Agentforce ins Spiel. Eine bahnbrechende Lösung, die die Stärken menschlicher Intelligenz mit den Möglichkeiten KI-gestützter Agenten vereint. Agentforce ist eine Suite anpassbarer Agenten und Tools auf der Salesforce-Plattform. Sie wurde entwickelt, um Kundenbedürfnisse nicht nur zu erkennen, sondern ganz proaktiv zu erfüllen. Diese intelligenten Agenten analysieren zum Beispiel Daten, erstellen Aktionspläne, setzen sie eigenständig um oder übergeben sie nahtlos an die Mitarbeitenden. Das Ergebnis? Ein völlig neuer Standard für Effizienz, Skalierbarkeit und Kundenerfolg. Ob im Vertrieb, im Service, im Marketing oder im Commerce, Agentforce transformiert Arbeitsweisen über alle Rollen und Branchen hinweg. Agentforce, KI, wie sie schon immer sein sollte. Wenn euch das interessiert, dann besucht www.salesforce.com, um mehr zu erfahren über Agentforce und die Zukunft der KI. Vielen Dank an Salesforce für die Unterstützung dieser Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann macht das kenntlich mit 5 Sternen auf den üblichen Podcast-Kanälen oder schreibt uns auch eine E-Mail mit eurem Feedback, auch mit euren Gästeempfehlungen. Wir freuen uns, den Podcast mit euch zusammen weiterzuentwickeln. Bis bald, euer Tobias.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.